Moin Uli.
Moin Sobi.
Uli, wir müssen reden.
Worüber müssen wir denn reden?
Lass uns doch mal über Fußball und Hasen reden.
Fußball und Hasen?
Fußball und Hasen.
Hasen. Hasen auf der Hasenburg?
Zum Beispiel.
Ach, vielleicht haben wir ja einen Hasen da. Gut, sprechen wir doch über Fußball auf der Hasenburg.
So, Podcast.
So, Podcast. Der Sportpodcast der Landeszeitung.
Von und mit
Matthias Sobotka
und Uli Pott.
Moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Folge 46 des So-Podcast steht an. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute jemanden zu Gast, der etwas verkörpert, was in dieser Zeit sehr selten geworden ist, nämlich Engagement, ehrenamtliches Engagement. Es gibt viele Menschen, die sich vor allem um ihre eigenen Belange kümmern, denen das Hemd näher ist als die Hose. Und es gibt ihn, Jonas Pritschau von der SV Eintracht Lüneburg. Er mischt diesen Verein im positiven Wortsinne sowas von auf seit einigen Jahren. Was er dort alles macht, das erzählt er uns heute. Herzlich willkommen, Jonas. Schön, dass du da bist.
Moin. Ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Jonas, nimm uns doch mal mit so ein bisschen in deine Vergangenheit. Wo kommst du her? Wie hat das bei dir mit dem Fußball alles angefangen und wie ist dann dein Weg oder wie hat sich der Weg nach Lüneburg für dich aufgetan?
Ja, ich komme ursprünglich aus Stockelsdorf, einem kleinen Dörfchen, was jetzt mittlerweile nicht mehr so klein ist, aber zwischen Schwartau und Lübeck liegt.
Stockelsdorf, gab es da nicht irgendwie so ein Verteilungszentrum für so Hefte oder so Spiegel und Zeit und so weiter? Das war das nicht immer in Stockelsdorf? Gibt es da nicht so einen riesen Versandhandel oder so von Zeitschriften? Das weißt du nicht?
Nee.
Okay, dann ziehen wir das zurück.
Ich glaube, es eher ganz, ganz früher mal für Fayencen.
Was ist das?
Porzellan.
Ah, na gut, Zeitung Porzellan.
Bekannt gewesen.
Okay, aber
und so ist weiter. Ungefähr eins, Zeitung Porzellan.
Stockelsdorf, das werde ich mal googeln.
Okay, ist die Autobahnausfahrt.
Ja, den kenne ich auch, ja.
So. Genau, und da habe ich dann auch mit Fußball angefangen, relativ spät nach Badminton und weiteren Sportarten, hat mich ein Freund mit zum Fußball geschleppt, der auch noch nicht selber gespielt hat, aber
ja, hier, Presseverteilungszentrum in Stockelsdorf, das größte Deutschlands.
Dann bin ich wohl zu lange weg.
Ja, das gibt's schon ganz lange. Gut, so viel dazu. Sorry. Genau. Es scheint aber nicht die Einwohner sehr geprägt zu haben.
Ich glaube, das ist nicht das Hauptaus.
Wie viele Einwohner hat das Stockelsdorf? Wahrscheinlich nicht
viele. 16.000 ist mein letzter
16.000?
Stand. Bestimmt schon 17.000.
Okay. Ah, okay. Gut.
Aber da kann ich mich jetzt auch wirklich völlig verzählen.
Wann bist du gegangen?
Vor 5 Jahren.
Ah, das heißt, du bist 24.
25.
25 schon? Ah, oh. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Dankeschön.
Du sagst, du hast relativ spät angefangen mit dem Fußball. Ja, was heißt spät?
In den D-Jungs. Das ist dann ja in der D4 damals vom ATSV Stockelsdorf.
D4 heißt die vierte Mannschaft?
Ja.
Ui.
Ist ein großer Verein. Hm. Viele Sportarten.
Ja.
Alle Sparten irgendwie. Und da war ich dann als Fußballer tätig und immer in den niedrigsten Mannschaften. Ich durfte häufiger mal aushelfen, wollte das aber immer gar nicht so gerne, weil ich irgendwie so meine letzte Mannschaft, das war ganz cool. Hatte da auch immer tolle Trainer und dann sind wir auch immer Letzter geworden, die Jahre über.
Echt?
Ja.
Ist doch frustrierend, oder?
Nein, das war für mich total. Ich habe ja gespielt für die Leistung,
okay.
Für den sozialen Aspekt.
Schon damals.
Damals auch schon.
Das ist auch heute noch so, ja.
Hast du schon damals die Mannschaftskasse geführt oder
nee,
Kapitän?
Ich hatte meine sehr engagierte Mutter dabei, die jedes Mal mit dem VW-Bus gefahren ist, Fotos gemacht hat, die Trikots gewaschen, damit ich Kapitän sein durfte, meistens. Hm. Und so weiter. Also hatte ich zwar schon einen sozialen Aspekt, der aber eher von der Familie geprägt war. Genauso wie mein Vater auch viel gefahren. Oder mal Sachen für den Verein gesponsert oder gebaut oder so. Und das ging über die Jahre weiter. Und dann habe ich einmal eine Meisterschaft gewonnen in den B-Jungs, also in der B-Jugend. Mhm. Und dann ging es für mich im ersten Herrenjahr auch da bei der beim ATSV Stockelsdorf in die Kreisliga. Als sehr, sehr junger Mensch in eine sehr gestandene Mannschaft, die aber sehr neu zusammengewürfelt war. Also sehr etwas ältere Spieler, die aber einen coolen Einfluss hatten. Leistungstechnisch war das kein gutes Jahr, aber dann ging es auch schon für mich in ein Jahr Pause und dann nach Lüneburg.
Bevor wir nach Lüneburg kommen, mit dir sozusagen, lass uns gerade eben als das Mikrofon
noch. Diese puschelige Kamera hier.
Die habe ich noch gar nicht gesehen. Ja.
Ich auch nicht. Bislang gab es hier noch gar keine.
Du wirst dich wundern. Es wird alles live gestreamt hier.
Keiner sieht, dass er das Eintracht-Trikot anhat. Ja, es ist genau. So, er trägt blau.
Als das Mikrofon noch nicht eingeschaltet war, hast du uns eine wunderschöne Geschichte erzählt, beziehungsweise, du hast sie angedeutet, ein Highlight deiner jungen Fußballkarriere mit einem ehemaligen deutschen Meister. Erzähl mal.
Ja, ich habe tatsächlich mit dem Trainer, den ich damals hatte, der war sehr, sehr engagiert und seine Söhne auch tätig, beziehungsweise Spieler bei beim VfB Lübeck. Und da durften wir dann häufiger mal entweder zuschauen als ganze Mannschaft. Wir durften mal einmal mit einlaufen. Ich glaube, da war ich aber nicht dabei. Aber wir durften auch häufiger mal die Balljungen spielen in diesem Stadion da an der Lohmühle.
Wie viele Liga haben die da gespielt?
Das war in der Regionalliga.
Regional.
Also, okay. Nicht also damals, jetzt, wo das wieder größer gebaut Liga ist und so, sondern genau.
Okay.
Ja, und da durften wir die Balljungen sein. Und da habe ich einmal in einer Halbzeit gegen Oberneuland damals mir eine richtig schöne Stadionbratwurst geholt. Und bei Oberneuland damals durfte Ayrton nach seiner Karriere sein Karriereende so ein bisschen auslaufen lassen und nochmal ein bisschen kicken. Wurde nicht wirklich eingesetzt damals noch, da war er frisch hingewechselt, aber er hat sich trotzdem immer mit warm gemacht und war natürlich Publikumsliebling. Und hatte irgendwie Hunger und hat sich dann ein sehr großes Stück von meiner Stadionwurst abgebissen.
Gut, das sah man ja immer, dass er Hunger hatte. Er war ja, ja so der Kugelblitz und so.
Ich war tatsächlich sehr überfordert. Ich wusste natürlich irgendwie, dass da ein paar Geschichten um ihn herum ranken. Und als HSV-Sympathisant wusste ich natürlich auch, wer
dass
er ist.
Dass du da eigentlich eher
aber ich habe die Situation gar nicht wahrgenommen, war kurzzeitig ein bisschen perplex, dass meine Stadionwurst so viel kleiner war. Aber
und du nicht wusstest,
ich
warum?
Ich hatte wirklich keine Chance, ja. Und dann hat noch ein Mitspieler von ihm noch gesagt, dass ich das unbedingt meiner Mutter erzählen müsse, dass das jetzt gerade passiert sei. Ich weiß nicht, ob das eine Masche war, ob sie es jedes Mal gemacht
hat. Ja, ich wollte gerade sagen, so muss er nie bezahlen für die Wurst.
Ja.
Sensationell. Ayrton klaut Jonas Pritschau die Stadionbratwurst. Ja. Ja. Herrliche Geschichte.
Titel meiner Biografie.
Ja, genau. Super Titel. Wir kommen mit dir nach Lüneburg. Was hat dich nach Lüneburg gebracht? Und vor allen Dingen auch dann danach, wie bist du dann schlussendlich zur SV Eintracht Lüneburg gekommen?
Ja, also gebracht hat mich nach Lüneburg das Studium. Ich habe schon jahrelang viel soziales Engagement zwischendurch irgendwie gehabt und habe mich immer so ein bisschen dafür interessiert, Lehrer zu werden. Zum Teil, weil ich mega gute Lehrkräfte hatte in meiner Schulzeit. Zum Teil, weil ich Lehrkräfte hatte, wo ich jedes Mal gedacht habe, boah, das könnte ich, glaube ich, besser. Nicht in dem Alter, aber bestimmt in Zukunft. Und dann habe ich mich für Lehramt entschieden und mich bei mehreren Unis beworben. Hatte das Glück, auch eine große Auswahl zu haben an Zusagen. Und dann habe ich mich für Lüneburg entschieden.
Bewusst für Lüneburg
entschieden. Bewusst für Lüneburg entschieden, ja. Tatsächlich. Ja.
Weil viele ja immer in Hamburg nichts gekriegt, dann habe ich mich halt in Lüneburg beworben.
Genau, Hamburg wäre mir viel zu groß. Ich bin Landwirtssohn und ich kriege Fluchtinstinkte und Fluchtängste, wenn ich in der Stadt auftauche. Und
Landwirt, also deine Eltern haben eine Landwirtschaft?
Ja. Oder?
Okay,
cool. Ja, das sind fünf Betriebe, die einen...
Ja.
Fünf Höfe, die in einem großen Betrieb zusammen, Familienbetrieb
okay, cool. zusammen. Und das ist dann, wie sagt man, Viehzucht oder
nee, ist
Gemüse
eher Ackerbau.
Das war das.
Aber ein Teil der Familie, also mein Onkel und meine Tante haben damals mit Viehzucht angefangen oder hatten Viehzucht und das macht jetzt mein Cousin weiter. Aber meine Eltern sind eher Richtung Ackerbau.
Und du wolltest nie Bauer werden?
Ich fand es immer mega interessant und super, da mitzumachen. Der Unterschied irgendwann zwischen meinem jüngeren Bruder und mir war dann, dass er den Trecker auseinander und wieder zusammenbauen kann und fahren kann. Und ich konnte ihn dann nur ein bisschen fahren. Und dann, ja, helfen tue ich super gerne, wenn die Zeit es zulässt und wenn mein Engagement irgendwie noch einen Zeitslot frei hat. Und da freut sich meine Familie auch jedes Mal drüber.
Das heißt, wenn du da bist, musst du sofort immer mithelfen. Und weil ich meine, Bauer ist ja 24
Stunden. Muss nicht, aber ich glaube,
und,
dass ich auch so ein bisschen selber den
Bock hast
Anspruch dazu habe. Und ich bin gerne Teil der großen Familie, weil ich wirklich einer der einzigen der Familie bin, der in einen anderen Bereich wandert.
Okay.
Alle sind sehr, sehr nah an der Landwirtschaft noch oder die meisten.
Das heißt, du bist auch mit Gummistiefeln groß geworden und
hast auf jeden Fall in Matsche, ja.
Ja, okay. Cool.
Genau. Viel draußen auf jeden Fall. Das war ein Riesenvorteil auch für den Fußball dann später.
Mhm. Und dann Lüneburg bewusst als Kleinstadt, obwohl ich meine, so viel Landwirtschaft haben wir ja in Lüneburg nicht. Also
aber es ist grün, ist ähnlich wie Lübeck, bisschen das kleiner, das hat mir auch gefallen, weil selbst wenn ich hier in die Innenstadt komme, habe ich manchmal das Gefühl, ich brauche ein bisschen. Also viele Menschen sind super, aber ich kenne auch gerne die Menschen, die ich treffe. Und das
passiert in Lüneburg schon.
Allein auf dem Weg hierher gerade habe ich auch schon wieder einige Spielerinnen und so getroffen. Das ist cool. So macht es mir Spaß. Deswegen auch die Uni. Man ist keine Nummer, keine Matrikelnummer oder Ähnliches, sondern man kennt sich per Namen, per Du im Zweifel, weil man einfach dazu für meinen Studiengang natürlich auch, also Lehramt.
Sehr kommunikativer Job und sehr
Sozialer
und dann, Job.
Bin ich ja im Sportlehramt und im Deutschlehramt und in der Sportfakultät sind wir alle sehr, sehr nah aneinander, sehr eng, alle per Du und natürlich auch mit ein bisschen Engagement verbunden wieder, aber das ist eine super, super Kombination in dann so einer Stadt.
Wie bist du dann auf die Hasenburg gekommen? Also wieso hast du dir dann die Eintracht ausgesucht oder ist die Eintracht auf dich zugekommen oder wie?
Ich glaube, es war ein bisschen Eigeninitiative. Also wir haben, ich habe in meiner Heimat auch beim ATSV Stockelsdorf schon ein paar Events organisiert. Ich war 7 Jahre lang Trainer von jungen Teams, habe dann ein, zwei TrainerInnen ausgebildet, die die mit mir das sozusagen erfahren haben. Ich habe mit 15 angefangen, glaube ich, zu trainieren und dann habe ich hier von unserem Sportsekretariat eine Mail bekommen, dass hier ein Mädchentrainer gesucht wird oder mehrere Mädchentrainer für die damalige C-Jugend, Juniorinnen, meine ich. Genau, und dann habe ich gedacht, oh, ja, ist eine Herausforderung, ist mal was anderes, auch interessant.
Also
und
in Stockelsdorf nur Jungs trainiert.
Genau, nur Jungs. Und ich hatte da zwar auch 2, 3 Mädchen über die Zeit. Das war auch immer richtig cool mit denen, aber nicht mehr Erfahrungen. Also wir hatten da auch keine große Mädchensparte. Wir haben eine Frauenmannschaft, meine ich, gehabt damals und mehr nicht. Und das hat mich super doll interessiert. Und dann habe ich die angeschrieben, weil ich ja vorher eben ein Jahr lang Fußballpause gemacht habe. Hab vielleicht in der Uni mal ein bisschen gekickt, in der Halle oder so. Da gibt's ja so
Unisport. Uni-Teams, genau.
Genau, aber das war irgendwie doch reizvoll. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe eigentlich... kann so richtig gut Nein sagen. Deswegen habe ich dann natürlich auch direkt Ja gesagt. Und dann stand ich auf diesem grünen Rasen, hatte wieder Fußballschuhe an, die ja ein Jahr lang geruht haben.
Ja,
und dann ging das schnell. Dann kam der damalige Jugendobmann auf mich zu und hat zu mir gesagt, ob ich denn auch Fußball spielen könne. Ich habe ihm so ein bisschen mit geantwortet. Ja, und dann
ging es aber nicht Nein.
Es war nicht Nein, ja, genau. Und dann ging es relativ schnell. Dann war Freitagabend 19:30, meine ich, war es Training von der ersten Herren, die damals dann, das war ja vor 4 Jahren dann, die Herren war, die aufgelöste Landesliga-Mannschaft ablösen musste.
Ach so, die Mannschaft noch, also gar nicht die...
Unter Sebastian Brandt, das waren dann diejenigen, so wie jetzt mein Trainer Gary Rodatz, Tomek Zielkowski und so weiter, die damaligen... die eigentlich gar nicht mehr so viel
wollten,
aber die mussten dann ja die Bezirksligamannschaft sozusagen aufrechterhalten und da bin ich dann reingerutscht in das Team. Und mein Training endete dann um 4 Uhr nachts bei Marcel Bockelmann im Schuppen und dann habe ich gesagt, ich bin dabei.
Da habt ihr aber lange trainiert.
Das ist wirklich lange trainiert.
Ja, unter Flutlicht und alles, ne?
Viel miteinander gesprochen.
Ja.
Sehr gut, So war das. So
und dann bist du nicht wieder weggekommen wahrscheinlich.
Und dann bin ich überhaupt nicht wieder weggekommen.
Wenn du nicht Nein sagen kannst, dann...
Das endet nie.
Ja, und gerade bei der Eintracht, da ist ja auch immer viel zu tun. Großer Verein, große Jugendabteilung, größte Fußballabteilung in Stadt und Landkreis. Also da hast du ja auch nicht einen Verein mit nur einer Mannschaft ausgesucht. Das heißt...
Ich glaube, dass ich mir das sowieso im Vorhinein dann nicht... Ich habe mir den Verein nicht vorher angeguckt. Ich habe einfach genau das auf mich zukommen lassen, was kam. Und der Mädchenfußball hat mich komplett gecatcht. Ich glaube, es war cool, dass ich nebenbei noch gekickt habe, aber das war nicht mein Haupt... Ding, ich glaube, dieses Mädchenfußball hat mich einfach umgehauen und das ist ja auch jetzt immer noch so.
Und das ist ja auch eine Hochburg, die Eintracht, ne? Es ist ja quasi der Lüneburger Verein für Mädchenfußball. Also es gibt beim VfL auch noch und im Umkreis mit Briedlingen-Erbsdorf und so, aber in der Stadt ist eigentlich das Aushängeschild für Frauen- und Mädchenfußball die Eintracht und
genau, und mit den anderen beiden Vereinen, die du eben gerade, ne, Briedlingen-Erbsdorf haben wir jetzt ja auch eine ziemlich gute Verbindung.
Eine Kooperation und kein Gegeneinander, sondern Miteinander und ja, aber wie wir hörten, ist es ja nicht nur dabei geblieben, dass du irgendwie Mädchentrainer bist und dann gelegentlich mal in der Herren spielst, also jedes Wochenende im Tor oder im Feld, so, sondern dass du dann auch noch andere Sachen machst. Das liegt woran?
Vielleicht sollten wir genau mal diesen Punkt, hättest du in der Nacht Nein gesagt, was du nicht getan hast, mal ein bisschen genauer aufdröseln, nämlich einfach mal sagen, das dauert jetzt wahrscheinlich ungefähr 15 Minuten, was du so alles bei der Eintracht machst.
Nein, 15 Minuten kriegst du nicht. Nee.
Ja, also ich habe irgendwann dann natürlich ein bisschen mehr rausgefunden, was Eintracht eigentlich heißt, dass dieser Verein auch sehr viel Historie hat. Und dann hat man natürlich immer so ein bisschen alte Geschichten gehört. Damals war es so cool, damals war das und das so cool. Dann kam die Corona-Zeit. Ja. Und in der Corona-Zeit hat man sehr, sehr doll gemerkt, dass mit Anpacken notwendig ist. Und dann bin ich ein sehr proaktiver Mensch, glaube ich. Mhm. Also einfach ein Mensch, der gerne, der gerne Dinge macht, vor allem körperlich auch gerne.
Okay.
Weil das fehlte mir jetzt neben dem ganzen pädagogischen Geblabbel in der Uni, was natürlich super wichtig für mich ist, auch für meine Zukunft. Aber trotzdem fehlte mir so ein bisschen dieses Anpacken. Das war das Erste, was ich dann machen konnte. Natürlich konnte ich für meine Mannschaften viel organisieren. Dann konnte ich anderen Mannschaften helfen, andere Mannschaften zu unterstützen. Es war immer mega. Mhm. Das ist auch jetzt noch mein größter Teil, den ich, glaube ich, mache, ist jeden Wochenende irgendwo sein und Mannschaften zu unterstützen und zu helfen.
Das heißt was? Also was beinhaltet das?
Die entweder anfeuern, als Trainer dabei sein oder eben Stadionsprecher. Den Turm habe ich gesehen bei der Hasenburg, der war völlig eingestaubt. Dann habe ich gedacht, ja, wenn wir da schon Boxen haben, dann kann man die doch auch nutzen. Und deswegen haben wir jetzt wieder die Möglichkeit, einen Stadionsprecher zu haben. Ich mache es nicht mehr immer. Da haben wir noch andere für. Das ist mega. Aber das ist eine große Leidenschaft geworden. Das habe ich vorher noch nie gemacht.
Okay. Das heißt, du bist bei jedem Heimspiel von egal welche Mannschaft.
Also die erste da versuche ich jedes Mal zu begleiten, weil es von der Zeit her passt. Wenn eine Jugendmannschaft da spielt, die U15 jetzt, die MSG-Mädchen spielen ja oft, die U19, die U17, U16, von den sowohl von den Mädchen als auch von den Jungs, dann jede Damenmannschaft, die auf dem Abplatz spielt, versuche ich hinzukriegen, die zweite Herren genauso. Also alle Mannschaften, die da spielen, haben die Möglichkeit, dass diese Stadionsprecherkabine aufgemacht wird. Jetzt nochmal danke an die Nachbarn, dass sie es bis jetzt aushalten. Ich glaube, das war vorher entspannter. Aber ich finde es mega. Es ist auch meistens gar nicht nur für die ZuschauerInnen, sondern es ist eigentlich für die, die auf dem Platz stehen, ein tolles Gefühl, dass da, wenn ein Tor passiert, nicht nur leises Geklatsche ist.
Sondern du hast so einen Jingle, sondern, so einen Tor-Jingle.
Genau, und alles mögliche. Da habe ich auch einige Menschen, die man dann mitziehen kann. Das ist ja genau das, was mir gerade so viel Spaß macht.
Das ist ja auch das Wichtige im Amateursport, ne? Also, natürlich, dass es so eine Begeisterung gibt und man das Gefühl hat, ey, wie cool, dass ich hier spielen darf und dass es dann noch Leute gibt, die mich anfeuern und vielleicht noch ein Lied für mich gespielt wird und so.
Klar.
Zum und, Einlaufen und so.
Das ist unsere einzige Chance, ne? Wir sind, wir sind kein Vertrieb. Wir haben nur Ehrenamt, was uns was bringt. Und das ist, glaube ich, eine meiner Stärken, dass ich die Menschen so ein bisschen mitnehmen kann, auch wenn es dann noch stressiger wird in einigen Phasen.
Ja. Und hast du Musikwünsche bei den eigenen zielenden Mannschaften? Weil es wird ja bestimmt einige geben, die ganz andere Musik hören. Stichwort, weiß ich nicht, Schlager und auf der anderen Seite irgendwie Rap oder sowas. Oder
Ich glaube, da habe ich meine Vorlieben. Schlager wird es bei mir in der Stadionsprecherkabine auf keinen Fall geben.
Sehr gut.
Sonst ist das Mikro auf jeden Fall nicht mehr besetzt und die Musik, ich bin dann ganz weit weg.
Sehr schön.
Was wenn mein Auto dann noch anspringt in dem Moment. Also das ist wirklich...
Also vor zwei Wochen hatten wir jemanden hier, der hat auf die Frage Hardrock oder Helene, ganz klar mit Helene geantwortet.
Das ist
also
richtig.
So unterschiedlich ist das.
Ist das eine Hardrock-Sängerin? Ich hoffe nicht. Nein. Helene Fischer kommt mir tatsächlich nicht.
Sehr sympathisch. Das
kommt nicht ins Stream, ja?
Okay. Kommt nicht ins Stream.
Das ist bei Handballern, also das war ein Handballer, der hier saß mit Niklas Tran und der erdreistete sich, das zuzugeben, dass er manchmal Helene Fischer hört.
Ja, wir haben gestern auf der Heimfahrt aus Schneegar tatsächlich auch Schlager gehört und das
war eine sehr lange Heimfahrt
und die war nicht gut. So. Genau, und zur Kamera eben wegen Stream. Das habe ich auch gerade versucht zu organisieren mit Sporttotal TV, dass unsere Spiele weiterhin gestreamt werden. Mhm. Das gehört auch so ein bisschen zu meinem Job beim Verein, genauso wie dann Sponsoring, einfach ein paar Leute ranholen. Von der Reihenfolge her habe ich dann irgendwann versucht, den Social-Media-Kanal von der ersten Mannschaft, von der ersten Herren so ein bisschen zu übernehmen, weil da nicht so viel passiert ist. Und das ist jetzt darin ausgeartet, dass ich 6 Kanäle, glaube ich, für die Eintracht gerade...
6
Kanäle führe, ja.
Das heißt, erste Herren, erste Damen,
erste Herren, ich führe den Jugendkanal, den von Bobby, also von dem Fairplay, von der Gastronomie. Dann haben wir den Sven-Account, also Sven@Eintracht, das ist von unserem Maskottchen der Account.
Der hat einen eigenen Account, der Hase?
Natürlich hat der Hase einen eigenen Account.
Natürlich.
Und den führt er natürlich selbst. Den führe ich natürlich auch nicht, den führt er selber.
Ja, Sven, klar. Ja,
genau. Ja. So, und dann, Jugend hatte ich schon gesagt. Dann erste, zweite Herren, kannst du gerne
Insta nachgucken. Oder?
Instagram, ja. Sven@Eintracht.
Das glaube ich nicht.
Und dann habe ich jetzt es geschafft,
dass
jeweils aus der ersten Dame, aus der zweiten Dame und aus der dritten Dame ein neuer Account entstanden ist. Und da passiert gerade mega viel. Das freut mich riesig, weil ich gebe natürlich so ein bisschen mit den Designs, versuche ich so ein bisschen zu unterstützen. Ich habe mir das ja auch selber erarbeitet. Ich versuche irgendwie mit einem gemeinsamen Programm, womit wir arbeiten und so, versuche ich zu unterstützen, aber ich könnte die nicht mal weitermachen, weil Instagram ja auch irgendwann Grenzen vorgibt, wie viele Accounts man haben kann, aber es ist richtig gut, dass jetzt mehr Leute da so langsam mit einsteigen. Ich habe mit Tille ja auch schon jemanden, der jetzt mich auch noch unterstützt, mit Julia Münch, einer Betreuerin von uns, die mich ja jetzt auch in der ersten Herren unterstützt. Das heißt, jetzt bilden wir da auch gerade so ein Konstrukt, Aber das war auch ein Anfang, den ich zwischendurch gemacht habe. So, und dann bin ich bei der Rasshauptversammlung ja zum Juniorinnenobmann gewählt worden.
Darf ich ganz kurz noch zu Sven? Du folgst übrigens dem Account. Das heißt, du weißt, dass es den gibt. Also ich tue hier jetzt ehrlich, weil ich wusste das wirklich nicht. Du folgst ihm. Hier, dein Bild. Hier, das ist dein Bild. Du folgst dem Sven.
Gut, ja, und er weiß es nicht mal. Ich weiß es gerade nicht.
Ja.
Du hättest jetzt viele Punkte bei Jonas machen können. Ich habe es nicht für wirklich gehalten, aber es gibt wirklich. Also es lohnt sich.
Ja, und das Allerbeste ist, ich durfte eines meiner Kindheitshighlights, meinen kleinen HSV-Trecker, den wir jetzt SV-Trecker natürlich nennen, den durfte ich aus Lübeck hierher holen, aus Stockelsdorf, weil der natürlich da erst eher verstaubt ist. Der kann nicht mehr Rasen mähen, der kann nur noch fahren. Aber das ist jetzt das neue Gefährt von Sven. Früher hat er ja mit einem Motorrad.
Genau, das war ja der Friseur, der das gemacht hat, der da drin saß.
Christian und dann, Harms, Christian, von dem habe ich den nämlich abgeholt. Ja. Das war auch der nächste Ansatz. Nämlich, also ich habe tatsächlich dann irgendwann rausgefunden, dass wir ein Maskottchen haben und habe mich dann mal dahinter geklemmt, weil ich dachte, irgendwie ist doch geil.
Ja. Ne, ist doch irgendwann gab es sie nicht mehr.
Egal hässlich der aussieht, hässliches Maskottchen, keine Ahnung, siebter Platz der Welt oder erst hässlichstes Maskottchen, ich weiß es nicht, es war mir auch egal. Ich habe das Ding gesehen und habe gedacht, das ist mega. Welcher Verein hat denn das? Und dann habe ich geforscht, habe tatsächlich den Harmsi ans Telefon bekommen und durfte dann bei ihm nach einem Bierchen das Ding abholen.
Wahrscheinlich eher zwei.
Bis morgens um vier?
Ja, nicht bis morgens um vier. Okay. Das war dann doch schneller.
Aber das ist ja cool. Und das heißt, da bist du dann auch noch drin und feuerst als Sven?
Natürlich nicht. Da bin ich ja nicht drin. Das würde ich ja nie sagen. Aber
es gibt jemanden, der...
Es gibt natürlich immer Personen, die da drin sind. Und war eine spannende Herausforderung und eine spannende Frage, weil also Maskottchen, was macht es? Wie reagiert es auf welche Situation? Wie viel sieht man da drin? Was redet es? Darf es reden? Natürlich nicht. So, dann, das ist einfach super spannend gewesen. Und da habe ich jetzt auch mehrere Leute gefunden, die mit mir da sehr viel Spaß hatten bis jetzt. Es ist ein Ding, was man nicht immer einsetzen kann, das man nur manchmal einsetzt, aber es hat auf jeden Fall schon sehr, sehr viel Freude gebracht, vor allem mir. Und jetzt mittlerweile habe ich auch aus der Heimat noch eine Freundin meiner Mutter dazu motiviert bekommen, beziehungsweise sie hat es angeboten, ihn nochmal zu überarbeiten. Deswegen sieht er jetzt ein wenig.
Ich dachte, es gibt jetzt eine Svenja oder
Das war auch schon eine Idee, Svea oder Svenja, ich glaube, dafür sind meine Kapazitäten, was es so an Organisieren gibt. Da gibt es einfach gerade andere Dinge, die da Priorität haben.
Man muss ja mal fragen in dem Zusammenhang, wie viele Stunden hat dein Tag? Also, wenn ich das so höre, du studierst noch, sagst du. Ich weiß nicht, darf ich fragen, bist du in einer Partnerschaft?
Das wissen wir doch. Unsere Kollegin hat doch jemanden gesehen, der in irgendeiner Ecke mit eine Spielerin aus der ersten Frauenmannschaft geknutscht haben soll.
Ja, das ist Greta, mein Beziehungsmensch, Das ist total
Greta
toll.
Holländer, ne?
Richtig. Ja.
Grüße gehen raus.
Grüße gehen an Greta raus, Genau, die macht gerade den Account von der ersten Damen.
Ah, okay.
Instagram-Account. Das macht sehr viel Spaß, denn da zusammen ein bisschen.
Das heißt, du hast doch dein Ziel dann jetzt erreicht. Also wenn du jetzt eine Partnerin gefunden hast bei der Eintracht, dann kannst du doch jetzt dich wieder dem Studium widmen, guter Lehrer werden und alles ist gut.
Und weiter bei der Eintracht machen.
Oder so, ja.
Genau.
Aber noch, ich würde gerne noch eine Sven-Frage stellen, bevor wir das dann abschließen. Schwitzt du mehr im Spiel der ersten Herren, wenn du aktiv bist, oder in so einem Kostüm von Sven?
Ich war überrascht, wie wenig das doch mir ausmacht da drin
zu
schwitzen. Ich habe tatsächlich auch schon mal einen 4-5-Stunden-Tag in voller Hitze auf der Mensawiese da drin verbracht. Aber das Ding ist weiß.
Auf der Mensawiese?
Auf der Mensawiese, ich habe den auch schon mal an der Uni natürlich als Kostüm benutzt, ist ja klar.
Einfach als Kostümwettbewerb oder was?
Und dann ein bisschen Werbung gemacht. Mit einem Kajak auf einer Seifeplane langgezogen worden und damit dann Ringe aufgespießt mit einer Lanze. Ich habe da schon tolle Dinge mitgemacht.
Der Sven ist also schon bei den Studenten bekannt und rumgekommen.
Der Sven ist auch bei den Studenten bekannt.
Ja, cool.
Und bei den Studentinnen.
Hast du denn viele Studenten und Studentinnen dann auch schon zur Eintracht gelotst dadurch? Oder?
Wir haben auf jeden Fall damit die Eintracht da vorgestellt. Mhm. Ob das jetzt der Grund ist, ich habe da einen Hasen bei der Uni gesehen, deswegen komme ich zur Eintracht, wäre natürlich lustig, aber es ist...
wahrscheinlich eher nicht, ne?
Es bleibt aber natürlich im Kopf, ne?
Ja,
der hat auch schon bei den Eröffnungswochen, die jetzt ja bald ab dem 1. Oktober wieder sind, hat er auch schon mitgetanzt beim Flashmob. Den habe ich auch mit ein paar Leuten vor Jahren mal organisiert und das klappt jetzt immer noch, dass das so weitergeführt wird.
Cool. Wir sind bei der 24-Stunden-Frage, da habe ich dich natürlich unterbrochen, fälschlicherweise, schlimmerweise.
Genau, aber da hätte ich was zu sagen, weil ich glaube, mein Tag hat 24 Stunden. Ich habe irgendwann angefangen, ich dachte immer, es ist total nervig, Kalender zu führen. Meine Mutter ist eine super organisierte Frau und das fand ich immer sehr beeindruckend. Aber ich selber habe das für mich immer gar nicht entdeckt. Dann habe ich mir einen Kalender angeschafft. Also einen auf dem Handy, einfach Apps. Es ist so einfach. Man muss sich einfach die Zeit nehmen, da was einzutragen. Und seitdem ist der total bunt, aber mega übersichtlich. Und manchmal merke ich noch, dass ich dann so zwischen so 24 Uhr und 8 Uhr morgens noch Zeit habe. Aber ansonsten ist der voll und manchmal habe ich dann die Momente, die ich mir nehmen kann, die nehme ich mir dann auch. Aber ich habe so viel Energie, Dinge zu tun, dass ich die eigentlich auch nutzen kann. Und dann mache ich eben auch viel. Entweder bei Eintracht, im Studium, nebenbei, früher bei der Fachschaft, dann Prüfungsausschuss, irgendwelche Sportpullis designen und dann in die Leute tragen oder irgendwelche Sportveranstaltungen oder so bei der Uni oder dann eben doch wieder bei Eintracht oder so. Und das, manchmal connectet sich das ja auch jetzt mit Sport vernetzt, zum Beispiel in der in den Grundschulen und so weiter.
Aber Langeweile kriegst du dann wenig in deinem Leben wahrscheinlich, ne?
Also das, aber Langeweile ist ja auch was Gutes. Wenn etwas langweilt, hat man ja auch einfach das Gefühl, dass es gut sein kann.
Aber gibt's einen Abend, wo du einfach nur auf dem Sofa sitzt und dann denkst,
ich bin sehr schlecht im Handy weglegen.
Okay.
Greta hilft mir da sehr bei. Aber
das spricht sehr für sie.
Es gibt natürlich Abende, da können wir einfach mega entspannen. Es gibt aber auch Abende, da sitze ich dann bis nachts um sonst was an meinen Uni-Abgaben, weil mich einfach nachts keiner mehr oder keine Nachrichten mehr stören. So, und dann arbeite ich halt am produktivsten in der Nacht. Über Tag lässt mich das immer ein bisschen ablenken, weil es gibt immer irgendwas zu klären, immer einen Anruf, immer irgendwas, was organisiert werden kann oder muss.
Aber Training und sowas ist ja ohne Handy oder ist schon in der Kabine, dürft ihr in der Kabine schon immer wieder das Handy dann dabei haben?
Nee, ich schaffe es mittlerweile schon mehr, das zu vermeiden, aber natürlich bin ich viel auf Sendung immer erreichbar und dann hat man auch nebenbei nochmal im Nebengedanken irgendwas beantwortet oder so. Aber nein, natürlich gibt es viele Momente im Alltag, wo das Handy auch mal weggelegt wird.
Aber die Eintracht ist schon dein zweites Wohnzimmer geworden, so ein bisschen.
Ja, glaube schon.
Wobei ich auch hörte, dass du in der Sport-WG auch wohnst. Ist das immer noch so, dass du hier mit Janina Eimann, die jetzt LSV-Läuferin ist, auch mal zusammen gewohnt hast? Oder?
Nee, sehr viel Zeit verbracht, aber zusammen gewohnt haben wir nie.
Nein. Ah, okay.
Es gibt so eine Sportgruppe, mit denen ich sehr viel sehr viel Zeit verbringe, viel schon im Urlaub.
Aber dann hat das nicht mit Wohnen zu tun gehabt.
Also wir sind wie eine Gruppe, die zusammen auch wohnen könnte, aber ich glaube.
Okay.
Wir sind nie in einer WG gewesen oder so. Ja, meine WG-Kombination hat sich über die letzten 5 Jahre auch immer wieder geändert, aber bis jetzt habe ich da immer sehr viel Glück gehabt.
Bist du ein WG-Mensch, also der immer gerne mit vielen Leuten zusammen wohnt?
Ich habe sehr gerne. Ich weiß, dass man in der WG seine Ruhe haben kann, wenn die Tür geschlossen ist, aber ansonsten habe ich immer sehr, sehr, sehr schön in der WG gelebt. Also vor allem in diesem Konstrukt WG an sich.
Ja.
Du hast vorhin schon mal angedeutet, dass du aus einer Familie kommst, deine Eltern, die sehr viel geholfen haben, die dich unterstützt haben, viel Mannschaften gefahren haben, etc. pp. Deine Motivation für das, was du alles machst, du sagst, du bist ein sozialer Mensch. Ist das auch durch das Elternhaus geprägt? Wie würdest du das beschreiben? Also steckst so viel Energie, du machst so viel Dinge für andere, hast 1000 Ideen und setzt das um. Ist das aus deinem Elternhaus geprägt? Bist du so sozialisiert worden sozusagen?
Das hat, glaube ich, einen großen Teil daran, ja. Weil Hilfsbereitschaft war, hat meine Grundschullehrerin schon in mein Zeugnis geschrieben. Das war so ein bisschen das, was sie mir mitgegeben hat. Und ich habe, glaube ich, durch meine Eltern mitbekommen, dass man immer die Möglichkeit hat, irgendwie sozial zu helfen, jemanden zu unterstützen. Und wir hatten einfach alle Gelegenheiten dazu. Also ich habe eine unfassbar tolle, sowohl räumliche als auch so emotionale Kindheit gehabt. Also ich habe auf dem Bauernhof alle Möglichkeiten gehabt. Wir konnten immer alle Menschen einladen, egal zu welchem Zeitpunkt. Ich hatte total viele Sachen, die ich mit den Menschen machen konnte, ob Fußball im Garten spielen auf richtig große Tore oder keine Ahnung, irgendwelche Spielgeräte. Auf dem Bauernhof ist sowieso immer alles spannend. Auf Geburtstagen im Weizen schwimmen, so wie Dagobert Duck dann in seinem Geldspeicher oder so. Ich hatte immer irgendwas, was für andere Kinder auch aufregend war. Und so habe ich eben gelernt, das mit anderen zu teilen.
Ihr hattet einen Geldspeicher zu Hause? Nicht schlecht, cool.
Ja, mit Weizen drin.
Achso.
Ich weiß nicht, ob der dann irgendwann so...
Wird der nicht zu Gold?
Die Preise können ja noch steigen. Ja, genau. Ich hoffe, dann können wir das damit füllen. Aber nein, und ich glaube, dass dadurch so ein bisschen diese altruistische Art gewachsen ist, weil ich dann irgendwann einfach gemerkt habe, also jetzt als älterer Mensch habe ich irgendwann gemerkt, dass mich das...
Älterer ich das Mensch, nicht, du bist 24.
25, ja, so, genau. Aber Gott, das eine Jahr,
das eine Jahr, das nein, stimmt.
Aber es ist einfach, ich glaube, ich habe gemerkt, dass ich das nicht als Ausnutzen bezeichne, wenn ich viel für andere mache, sondern dass ich gemerkt habe, dass mich das einfach sehr, sehr glücklich macht, wenn ich anderen Menschen helfen kann. Egal, ob ich dafür im Mittelpunkt stehen muss als Stadionsprecher oder als Trainer oder als der nachts um vier drei Leute abholt, es ist völlig egal. Es macht mich super glücklich, wenn andere Menschen geholfen ist in dem Moment. Und ich glaube, dass das dadurch einfach gewachsen ist. Und das gibt in unserem Alltag einfach so viele Gelegenheiten, Menschen zu helfen und ein gutes Gefühl zu geben. Da bräuchte ich eigentlich noch mehr Zeit für.
So. Nehmen Sie dir.
So. Ist ja so ein bisschen das Lebensmotto, ja.
Aber um 4 Uhr nachts Leute abholen, das heißt, du bist auch die Party-Police, die dann nochmal Leute
abholen. Einfach dadurch, dass ich immer erreichbar bin und ein Auto habe, ist das,
Ist das von Vorteil.
Ist jetzt fast wie ein Angebot, ne? Naja.
Ja, wollte ich gerade sagen, wenn das jetzt alle hören, dann die erste Herren, erste Damen und keine Ahnung. Ja.
Ich glaube, das wissen die Menschen, die mich kennen, wissen ganz genau, dass sie mich jederzeit anrufen.
Okay. Und das machst du dann einfach? Ich meine, man kann ja auch 3 Uhr nachts schon was anderes machen, als dann irgendwie, ist das dann eher so eine Notlage oder ist das eine,
wenn ich Zeit habe, kann ich ja auch einfach mit Menschen Zeit verbringen in dem Moment.
Ja gut, aber von der Party abholen.
Ist jetzt nicht so, dass ich das jeden Abend tue. Aber ich habe ja jeden Tag etwas, womit man was bewirken kann.
Ja.
Ob man als Trainer einfach dauerhaft einer Mannschaft ein gutes Gefühl gibt oder nur am Wochenende bei einer Mannschaft dabei ist oder Stadionsprecher macht, als Maskottchen ein Kind abklatscht oder weiß ich nicht, gerade mit einer Firma ein Gespräch führt, weil Sponsoren gerade super wichtig sind oder beim Verein den Grünschritt macht oder die Container anmalt oder es gibt ja alles, was eine Dankbarkeit bei anderen auslösen kann, was nicht unbedingt Bedingung dafür ist. Aber natürlich, es ist einfach schön, wenn man dann auch noch merkt, dass andere Menschen dabei sind und mitmachen.
Ziehst du denn welche mit? Das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen. Oder merkst du, dass in der Gesellschaft das so ist, dass dass du jetzt auch viel alleine machen musst, weil dieses etwas Egoistische, was ja in unserer Gesellschaft so ein bisschen durchkommt. Du bist ja ein sehr positiv besetzter Mensch, so wie wir das jetzt feststellen.
Natürlich.
Was wir auch gehört haben, so auch von vielen anderen, die alle immer von dir schwärmen, zieht man da mit? Ist es so, dass du jetzt auch viele neue Trainer, viele Menschen für die Eintracht gewinnen konntest, dass die auch mehr machen, als einfach nur da zu sein und Sport zu machen?
Ich glaube, es ist gut, die Gelegenheit dazu zu bieten, dass die Menschen mitziehen können. Zwingen kann ich sie nicht. Aber es sind natürlich über die 4 Jahre, die ich jetzt bei Eintracht sind, haben viele Menschen in unterschiedlichsten Belangen mitgezogen. Ob sie dann gesagt haben, komm, ich komme doch noch mal eine Stunde früher und streiche mit dir den Container, keine Ahnung. Oder ob sie wirklich dann Trainer geblieben sind oder Trainerin. Oder ob eine Spielerin oder ein Spieler da geblieben ist, weil er sie so viel Lust auf Fußball hat, weil ich die Person war, die das vermittelt hat. Natürlich gibt es sowas. Viel schöner finde ich solche Momente wie der Budenzauber oder die Cluenda, die wir jetzt gemacht haben, oder auch das Knossi-Event. Das sind einfach Events gewesen, wo ich mit meiner Motivation, sowas zu organisieren, vielleicht auch Unwissenheit in dem Moment, aber trotzdem in meiner Motivation und meiner Zeit andere Menschen dazu animiert habe, mitzumachen. Und dann kommen an solchen Tagen oder bei dem Budenzauber an den 4 Tagen dann Menschen zu mir und sagen, komm, ich kann auch noch helfen oder ich will dir auch noch irgendwie was Gutes tun. Und dann tue ich das natürlich auch wieder noch lieber für die anderen Menschen. Ich glaube, dass man zieht schon viele Menschen mit.
Okay.
Ich glaube, unsere Gesellschaft ist im Ehrenamt einfach darauf ausgerichtet. Und natürlich ist man immer noch darauf angewiesen. Und ich habe jetzt auch schon wieder 1000 Ideen, wo ich mehr Menschen gebrauchen könnte. Weil man einfach auch unterschiedliche, keine Ahnung, im Verein braucht man halt alles. Ne? Braucht man Elektriker jetzt, dann braucht man dann wieder irgendwas anderes für andere Tätigkeiten. Das ist einfach... Ich glaube, man muss immer weitermachen, was das angeht, weil sonst frustriert man sich zu doll, wenn man einfach nicht die Möglichkeit sieht, die Menschen mitzuziehen. Und wenn sie nicht wollen, man kann sie wirklich nicht zwingen. Dann macht es für keinen Spaß.
Gibt es etwas, was dich frustrieren kann? Also du wirkst so positiv, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass man dich richtig verärgern kann oder dass du auch mal richtig Frust schiebst.
Wenn man dauerhaft immer sagt, er ist 24 und eigentlich ist er 25, das vielleicht.
das Alter ist mir so egal.
Na gut,
sehr Negativität, also Negativität. Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Und für mich müsste es auf dem Fußballplatz eigentlich überhaupt kein Gemecker geben. Es müsste überhaupt kein Angemoser geben. Das ist jetzt auf dem Platz. Und neben dem Platz muss es überhaupt kein, das läuft immer scheiße. Das läuft immer blöde. Das ist schon wieder so. Und keine Ahnung, das Ehrenamt in Deutschland ist so bescheuert. Oder Vereine, das ist wieder schief gelaufen, das ist wieder blöde. Und das kann ich einfach nicht ab. Es ist einfach, und das Problem ist, dass ich ja in Verantwortungsposition im Zweifel aus dem Vorstand heraus das Gefühl habe, ich muss immer was tun, wenn es jetzt um Verein geht. Ja. Das gilt im Privaten natürlich genauso. ne, also einfach lästern und über andere negativ denken und immer nur, oh, mein Leben ist so doof. Naja, natürlich kann es in dem Moment so sein, aber mein Optimismus ist dafür leider zu groß und ich kann dann, wenn das so ein bisschen zu viel ist und gar nicht zu der Situation passt, dann kann ich damit nicht, das ist mir zu negativ.
Weil das ist ja manchmal ein bisschen so ein deutsches Problem, dieses wir meckern zu viel und eigentlich geht es uns gut. Und also ich erlebe das immer wieder, wenn man irgendwo im Ausland ist, wie viel weniger die Leute haben, aber deutlich glücklicher wirken und so. Also ich finde, dass du da was ansprichst, was bei uns manchmal auch wirklich ein Problem ist, dass man immer nur meckert und man es eigentlich gut hat, aber doch noch was findet, was schlecht ist.
So und das, also mir hilft da Humor und einfach immer super viel Positivität sehr, sehr viel. Aber ich kann auch Menschen verstehen, bei denen es nicht so geht. Aber ich habe einfach das Problem, dass ich das dann in dem Moment vielleicht nicht immer nachvollziehen kann, weil ich einfach, natürlich bin ich dann, versuche ich dann ein empathischer Mensch zu sein und diesen Menschen auch wieder zu helfen und damit mit meiner positiven Art irgendwie die Person zu beeinflussen. Aber wenn es nicht geht, dann komme ich auch nicht weiter. So. Und natürlich gibt es auch Situationen, ich meine, wir haben jetzt meinen vollen Plan angesprochen. Natürlich gibt es Situationen, wo es mir über den Kopf wächst. Ich glaube, ich bin dann strukturiert genug, um das hinzubekommen. Aber natürlich ist es in der Momentaufnahme dann mal doll. Und dann stresst es mich auch. Und dann kann es auch zu mal so einem Kopfschmerz und ich bekomme es gerade nicht hinführen. Aber das ist dann, glaube ich, meist eine Momentaufnahme. Ich lasse mich dann nicht so gerne runterziehen und das für eine längere Zeit. Weil was bringt es mir? Das bringt mir gar nichts. Das ist, glaube ich, auch eine reine mentale Sache.
Aber Frust gibt's doch, also gerade beim Sport. Ich meine, wenn du dann stehst im Tor und spielt gut und dann gibt Patzer von dir und ihr verliert 0-1, dann musst du dich doch ärgern und musst du doch irgendwie Scheiße
genau,
schreien.
Genau, im Tor passiert mir das nicht, weil da sind keine Patzer. Aber natürlich, ich habe jetzt im Tor gemerkt, ich habe jetzt gerade das Spiel gegen TuS Basecamp, muss ich sagen, 2 Elfmeter gegen mich. Ich habe vorher noch dem gegnerischen Trainer, meinem Chef, gesagt, bitte nur außerhalb des 16ers schießen, das haben sie nicht eingehalten, 2 Elfmeter-Tore.
Ja, skandalös. Ich meine.
Da habe ich dann auch im Nachhinein gedacht, ich habe einfach keine Lust auf diese Position. Ich mache es super gerne für mein Team, aber da schiebe ich keinen Frust, weil ich genau weiß, ich habe zwar meine Ansprüche, weil ich ja auch irgendwie das gut machen möchte, aber und auf dem Feld auf jeden Fall. Ich versuche jedes Mal natürlich auch so positiv zu bleiben, wie ich kann und die Jungs irgendwie mitzunehmen, aber es gibt auch mal Tage, wo ich einfach super frustriert bin und dann habe ich aber ein Team, was das auffangen kann.
Okay. Positiv bleiben. Nochmal ein Stichwort, wenn du so viel tust, so viel Dinge anstößt, so viele Ideen hast. Du hast gesagt, du kannst häufig Menschen motivieren, dass sie mitmachen. Wenn das aber mal nicht passiert, erwartest du zumindest Dank. Das ist etwas, was du bei dem ganzen Engagement, was du hast, zumindest dann erwartest.
Ich glaube, Erwartungen haben jedes Mal die Möglichkeit, enttäuscht zu werden, das ist klar. So und deswegen halte ich mich mit Erwartungen nicht so gerne auf. Also ich bin nicht der Mensch, der dann wartet und wartet und wartet, bis es vielleicht noch kommt oder sogar sagt, möchtest du vielleicht noch Danke sagen? Das ist eigentlich nicht mein Stil. Ich glaube, dass ich dann direkt wieder zur nächsten Aufgabe und das eher als großes Ganzes sehe, was es dann vielleicht beiträgt. Aber ich habe bis jetzt noch keine Situation gehabt, wo ich gedacht habe, so blöd, dass die Person nicht dankbar war, ich mache nie wieder was für die. Den Gedanken hatte ich, glaube ich, noch nicht. Zumindest fällt mir da gerade kein Beispiel ein.
Das ist beeindruckend, weil bei der Masse an Dingen, die du oder Menge an Dingen, die du tust, hätte das ja schon doch das ein oder andere Mal vorkommen können. Aber umso schöner, dass es offenbar nicht so ist. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, bei dir gilt das Musketier-Motto, ne? Einer für alle, alle für einen. Würdest du das unterschreiben können?
Ja, aber anders geht es ja auch nicht. Also es wäre ja völlig blöde, wenn ich versuchen würde, alleine alles zu stemmen. Das wirkt manchmal so und manchmal hat man auch das Gefühl in diesen Momenten, wo man dann irgendwie merkt, dass alles auf einen einprasselt und irgendwie kriegt man gerade irgendeine negative Sache gerade nicht geregelt. Aber dann ist es ja so, dass es anderen Menschen genauso geht und dann kriegt man das zusammen irgendwie hin. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, wenn man im Vereins- und Ehrenamtskontext irgendwas alleine probiert. Das ist einfach nicht möglich. Und das bietet auch nur wieder Raum zu zwischenmenschlichen Problemen. Also wenn irgendwer, das haben wir im Verein, im Vereinsleben jetzt schon häufiger gehabt, egal ob in meiner Heimat oder auch hier, wenn man vor allem im Verein versucht, zum Beispiel seine eigene Mannschaft zur Besten werden zu lassen in der Liga oder so, ist es oft damit verbunden, dass einfach dann im eigenen Verein das, ja, dass da einfach Probleme entstehen, weil nicht gemeinsam gearbeitet wird, sondern vielleicht nur für das eigene Team.
Und das war ja jahrelang so ein bisschen so bei der Eintracht. Es gab die ersten Herren und dann gab es lange nichts und jeder hat so vor sich hingewerkelt. Das ist ja auch ein bisschen bei euch anders geworden, ne? Also
das ist mein absolutes Highlight. Ich habe tatsächlich, das muss man so sagen, ich habe am Anfang, als ich zur Eintracht kam, gemerkt, dass Herren und damit meine ich jetzt erstmal die Herrenmannschaften, einfach eher so einen schrägen Blick bekommen haben. Was gar nicht schlimm ist, ich habe das verstanden, nachdem ich gewusst habe, wie die Historie so war. Aber das habe ich mich natürlich super unwohl gefühlt, weil gerade ich als ja eher feminin emotionaler Mensch super gerne mit den Damenmannschaften einfach was zusammen gemacht habe. Jetzt gar nicht irgendwie, um super viel Zeit mit denen zu verbringen, im Sinne von Fußball oder andere Interessen so. Aber es war einfach für mich der interessantere Fußball und vor allem die interessantere Stimmung.
Ja.
Ich habe jetzt auch eine Mannschaft, die mega cool ist bei den Herren. Deswegen ist es für mich nicht mehr so ein Riesenunterschied. Aber es macht mir trotzdem immer noch mehr Spaß. Und das hat mich total gewurmt, dass diese Stimmung gegenüber der Herren so negativ war.
Yeah.
Und dadurch jemand mit Stefan Schröder, auch ein sehr proaktiver Mensch, sehr erfahrener Mensch, der mit mir einfach zusammen dann das so ein bisschen versucht hat aufzuwiegeln. Natürlich ging es für unsere Damenteams genau das Gleiche. Sie hatten auch das Gefühl, dass die Herren mega vielleicht abgehoben waren oder was auch immer.
Ja, man hat immer so das Gefühl, es sind so zwei Vereine in einem so oder zwei.
Ja, und das hat über die Jahre super funktioniert, dass wir das so ein bisschen wieder gelöst haben, weil wir einfach immer wieder auf Leute zugegangen sind. Mhm. Egal, ob die jetzt Hallo zurückgesagt haben, einfach hingegangen, Hallo, abklatschen, fertig. Und schon hat man wieder, macht man das dreimal, reagiert die Person irgendwann anders. Mhm. Und das war richtig cool. Und habe ich mich irgendwann dazu entschieden, komm, wir machen es jetzt einfach mal. Dann habe ich eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht und habe gesagt, so, das ist die Inside-Gruppe. Hier kommen alle rein, die Lust haben. Ich kann da nur reinschreiben. Natürlich ist es ein bisschen komisch. Habe ich am Anfang gedacht, so, ich will ja auch nicht der Einzige sein, der jetzt irgendwie die Rechte hat oder so.
Ja.
Ist aber dabei geblieben im Moment. Und es gibt da für unsere Team oder für unsere Leute mittlerweile 200 Mitglieder.
Das heißt Männer und Frauen
gemixt. Männer und Frauen, auch einige Jugend, die SchiedsrichterInnen sind da drin.
Okay.
Und da wird einfach, schicke ich jedes Wochenende rein, wo man zugucken kann. Zum Beispiel meist die erwachseneren Teams. Dann sowas wie jetzt heute Naima. Ist ja Zauberfuß geworden. Solche Sachen werden da reingeschickt. Irgendwelche zusammen Veranstaltungen, Klamottenbestellungen, irgendwas, was die betrifft, wird da immer reingeschickt. Und ich bekomme dann Reaktionen darauf. Da drin kann nur ich schreiben. Das heißt, es gibt auch keinen Spam. Und das hat mega geholfen.
Okay,
cool. Darüber habe ich dann auch mal ein paar Partys organisiert oder so. Gemeinsame Essen zum Zugucken eingeladen. Und so kam dann so ein bisschen die... weil untereinander sind die meisten ja sogar irgendwie miteinander connected oder haben irgendwie mal vielleicht in der Uni zu tun gehabt, waren in einer Klasse oder was auch immer. Und wenn das dann auch noch ein bisschen so, und dann mittlerweile passiert sowas dann von ganz alleine. Da wird dann ein Oktoberfestabend von jemand anderem organisiert. Das muss dann nicht ich machen. Ich kann dann nur noch weiterleiten und diese Gruppe einspeisen zum Beispiel.
Und sowas wie dieses Knossi-Event, das war ja auch was Ungewöhnliches mit so einem Promi oder B-Promi oder wie man ihn benennen will, dass das so ein Verein macht. Da wirst du auch nicht nur Freunde gehabt haben, die das cool fanden, ne? Oder also im Verein, das ist ja eher so ungewöhnliches Event mit so jemanden, der durch Instagram oder Social Media bekannt wurde und dass der dann auf die Hasenburg kommt.
Ich glaube, dass natürlich von einigen Menschen das eher so als zu groß gesehen wurde. Mhm. Von mir auch am Anfang. Also die Auflage war, wir brauchen jemanden, der das organisiert in den nächsten 6 Wochen.
Mhm.
Und das wirkte sehr utopisch.
Ja,
das so, und ich habe trotzdem irgendwie gedacht, wir machen das schon. Und dann habe ich mir mein Team sozusagen, habe mir ein paar Leute zusammengesucht und dann haben wir das gemacht.
Ja.
So. Und ich glaube, dass dann über die Jahre hinweg einige Menschen auch verstanden haben, dass man das einfach mal machen kann. Natürlich muss man das nicht gut finden.
Ja.
Aber im Vereinskontext ist es auch oft so, dass die Menschen den Kopf schütteln und sagen, das schaffen wir nicht. Und am Ende schaffen wir es. Und dann ist es gut. Und dann wissen sie es fürs nächste Mal. Und das meine ich mit mitziehen. Die müssen ja nicht alle mitmachen, aber sie werden danach merken, dass etwas funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann weiß man das nächstes Mal auch.
Mhm.
Dann ist es natürlich doof. Und das ist dann wieder diese Negativität, die ich dann nicht ankomme, wenn man dann da steht und sagt, ich wusste es doch. Aber selber nicht probiert hat.
Genau.
Ne, ich meine, aber das, ich habe immer eine gute Unterstützung im Verein und dem bin ich mir bewusst und dann brauche ich mir die negativen Stimmen auch eher kleiner denken als die positiven, weil die positiven im Zweifel ja auch gar nicht zu sagen.
Ja.
Das ist alles ein bisschen positives Mindset, glaube ich.
Ja, ist gut. Das gibt's nicht so oft.
Positiv läuft es auch für die SV Eintracht. Wir kommen jetzt mal zu deiner Mannschaft, in der du selber aktiv spielst, nämlich der ersten Herren. auf der Torwartposition, wie wir schon gehört haben, oder eben im Feld, im Sturm. auch das passt ja eigentlich zu deiner Persönlichkeit, von dem, was wir bisher gehört haben. Es läuft ganz gut in diesem Jahr. Ihr seid aktuell Tabellenvierter. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen Einblick geben, wie du die Saison bisher bewerten würdest und vor allen Dingen, wo es nach Möglichkeit noch für euch hingehen soll in dieser Saison.
Ja, also wir waren mit der letzten Saison, glaube ich, alle insgesamt von der Stimmung her war es gut. Wir waren aber insgesamt, glaube ich, nicht zufrieden mit dem Bild, was wir am Ende erreicht haben. Wir haben einen guten Fußball gespielt, wir haben viel dazu gelernt und sind froh gewesen, dass Simon und Gary weitermachen, unsere Trainer. Dann haben wir das.
Ihr wart aber kurz so immer im Abstiegsbereich, habt ihr dann aber nach der Winterpause relativ viel gewonnen und seid dann im einstelligen Bereich geendet? Oder wo seid ihr am Ende? 10. oder 11.
Meine,
oder
so?
Oder?
Wir waren Platz 7.
Ach so.
Ja. Bin ich mir gerade nicht sicher.
Ich auch nicht, genau.
Du hast aber gerade das Handy da.
Ja, ich kann mal gucken. Ja.
genau, und natürlich haben wir uns da schlagartig verbessert. Wir haben aber auch gemerkt, dass wir am Anfang nicht auf unserem Niveau waren letzte Saison und dass dieser Abstiegsrang oder dieses weit unten stehen, dass das auf jeden Fall nicht zu unserem Anspruch gehörte. Das sieht jetzt ja besser aus, auf jeden Fall. Und dann haben wir uns
7. Ja.
Genau. 48 und dann haben wir uns im Team einfach noch weiter verbessert, bisschen professionalisiert, einfach mehr Menschen ins Team geholt. Wir haben jetzt jemanden, der sich um Arztsachen kümmert. Wir haben noch eine Betreuerin, die im Hintergrund solche Sachen wie Social Media oder DFB-Net, alles solche Sachen uns einfach entlastet. Dann haben wir unseren Betreuer Bernie noch ein bisschen die Aufgaben sortiert. Dann haben wir jetzt einen Torwarttrainer. Also es ist passiert einfach viel. Das hat am Anfang der Saison, haben das viele Menschen gemerkt, in der Vorbereitungszeit auch. Und wir wurden einfach zugerannt von Menschen, weil wir gerade letzte Saison ein mega positives Mannschaftsbild abgegeben haben. Wir haben innerhalb der Mannschaft eine extrem coole Stimmung entwickelt und einen richtig coolen Drive. Und ich glaube, das haben viele mitbekommen. Und dadurch ist Eintracht einfach, wir hatten in der ersten Herren 40er Kader, in der zweiten Herren 36.
Ui.
Und es war mega.
Und die Jahre, als du angefangen hast, war es genau umgekehrt. Ne? Da hattet ihr irgendwie 11 und 12 so ungefähr,
ja, und
pro
das,
Mannschaft.
Das ist einfach richtig cool. Und vor allem, wir haben jetzt einfach extrem coole Charaktere dazu bekommen. Aus der Jugend, dann noch von im Umkreis, ne? Wir haben allein jetzt mit Riebesell oder mit Vinal, mit also einfach Menschen, die auch zu uns gekommen sind und gar nicht mal gesagt haben, ja, ich habe irgendwie vom Studium oder so, sondern die gesagt haben, ja, ich würde gerne hier spielen. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt mussten nicht überall rumfragen und Transfer, sondern wir hatten einfach eine richtig positive Stimmung und die hat dann Früchte getragen und jetzt haben wir ein richtig cooles Team und das macht mega viel Spaß. Und das ist jetzt die Hauptsache zur Leistung, das ist für mich natürlich auch interessant, aber für mich ist eher dieser soziale Gedanke der Hauptgedanke. Zur Leistung sind wir, glaube ich, jetzt am Anfang der Saison sehr zufrieden. Wir haben aber natürlich auch schon herbe Niederlagen einstecken müssen, die so im Nachhinein extrem ärgerlich sind und die uns noch auf den Fuß fallen werden. Aber wir haben auch schon ziemlich gute Siege einfahren können, die uns gezeigt haben, was wir für einen Fußball spielen können.
Und der LSK 2 habt ihr jetzt vor, also nicht letztes Wochenende, sondern vorletztes Wochenende 4-1 geschlagen. Da haben Leute wie Wolke und so mitgespielt, die schon Regionalliga gespielt haben und so, ne? Also das war jetzt nicht irgendwie so Laufkundschaft, so im Fußballerdeutsch zu bleiben. Also das war schon gut.
Ja, und ich glaube, dass die Menschen auf unser Hasenburg auch verstehen, was wir gerade für eine Idee von Fußball haben. Und ich glaube, dass dann natürlich auch solche Spiele, wenn wir solche Spiele gewinnen, ziehen wir die Menschen mit und können dadurch immer besser werden. Und natürlich müssen wir einfach aufpassen, dass wir konstant bleiben, weil ich habe ja in der Bezirksliga hier in Lüneburg angefangen und war schon überrascht. Dann kam ich in die Kreisliga mit der Mannschaft und ich komme aus der Stockelsdorfer oder Lübecker Kreisliga und war extrem überrascht, wie stark diese Kreisliga hier in Lüneburg ist.
Ah, okay.
Und die letzten beiden Jahre haben uns gezeigt, dass jedes Team schlagen kann. Das zeigt auch diese Saison wieder. Das heißt, das konstanteste Team wird einfach am Ende aufsteigen oder die konstantesten Teams. Und das ist in dieser Liga halt einfach, man kann sich nicht zurücklehnen. Das ist das, man kann es in Anführungszeichen doof, aber eigentlich auch das Spannende nennen, weil man nach dem Spiel tatsächlich auf dieses Handy guckt und sich fragt, wie haben jetzt die anderen Mannschaften so gespielt? Das passt gar nicht. Ja. Also man kann einfach, wenn man jetzt hier so Tippspiele oder so machen würde in der Kreisliga.
Wäre schwierig, ne?
Also ich glaube, das ist ein Glücksspiel.
Ja.
Vollkommen.
Und seid ihr zu abhängig von eurem Top-Torjäger, jetzt von eurem Neuen, von Michel Riebesell? Ich meine, der hat Wie viel hat er?
13 Tore. Tore, ja.
Und der nächste von euch hat 2, habe ich gesehen, ne?
Ja. Wir haben auch schon drüber gesprochen, ob das so ein Cheatcode ist, ob das so das schon unfair ist. Nein, das ist das, was mich am meisten daran überzeugt, ist, dass der ein unfassbar feiner Kerl ist. Neben dem Platz.
Naja, er ist Lehrer, ne? Also das war ja klar, dass du den ganz unfassbar cool findest.
Nein, das ist mega. Der hat sich so toll integriert und eingebracht. Und dass der dann auch noch trifft, der ist ja auch ein super bescheidener Mensch.
Mhm. Ja, das hat er bei uns im Interview auch gesagt, so er will gar nicht so im Mittelpunkt stehen und eigentlich nur Spaß
haben. Mein Highlight war bis jetzt seine Auswechslung gegen den LSK, wo die ganze Burg sozusagen für ihn nochmal 3-mal applaudierte und er stand da nur und hat eine beschwichtende Geste gemacht, weil er einfach mit dieser ganzen, mit diesem ganzen, mit dieser Dankbarkeit einfach ein bisschen überfordert ist in dem
spricht
Moment.
Spricht ja sehr für ihn.
Natürlich, unfassbar, doch ich kann das mega doch nachvollziehen. Und ich persönlich glaube nicht, dass wir jetzt unfassbar abhängig sind von ihm. Es ist natürlich mega, dass er in unseren Reihen ist und dass er so einen tollen Job macht. Aber wir haben auch noch andere Kicker, die das Tor auf jeden Fall treffen können.
Naja, hier,
oder Knoten Edler, vielleicht noch nicht.
Edler hat doch im letzten Jahr auch die viele Tore geschossen, ne?
Und Jan Köpke, ja.
Ja, genau, die beiden.
Ja. Jan Köpke ist derzeit noch verletzt.
Wollte ich gerade sagen, weil den Namen habe ich gar nicht mehr so gehört. Und warum ist er? Ist er länger verletzt oder was? Oder,
Ich hoffe, dass er in den nächsten Wochen mal wieder einsteigen kann. Es ist mir auch sehr wichtig, dass der mal wieder dabei ist.
Ja.
Das ist einer aus meiner Sporti-Gruppe.
Auch Student, wird auch Lehrer Student. Oder was? Oder?
Ja.
Nur Lehrer. Gleiche Kombination. Nur Lehrer da bei der Eintracht. Das ist wirklich.
Das, meine Frau wird begeistert sein, die ist auch Lehrerin. Zum sozialen. Bei, finde ich.
Aber es gibt ja auch normale Leute, wenn ich das hier so sehe. Also
ja, es gibt auch normale Leute. Genau,
also das Pascal Kölpin ist auch kein Lehrer, ne? Tom Fuchs und Joscha Baden und so, die kenne ich alle.
Joscha Baden ist auch Lehrer, ja.
Ja, und so einige dann doch. Okay. Ja.
Naja, so also da können auf jeden Fall noch andere das Tor treffen. Christian Anditsch hat einige tolle Schüsse bis jetzt schon rausgehauen. Er war auch schon erfolgreich gegen Baskamp zum Beispiel mit Jan Krafti, der jetzt gerade unterwegs ist, aber den haben wir auch noch am Start. Wir haben einen so breiten Kader, wir müssen jedes Wochenende hin und her wechseln und bis jetzt sieht es auch so aus, dass alle damit ganz gut klarkommen mit dem breiten Kader. Das ist natürlich unfassbarer Luxus und das ist mega, das ist richtig gut, dass wir da so eine Entwicklung haben einfach.
Und schafft ihr es, unter die ersten 3 zu kommen am Ende der Saison, also sprich den Aufstieg in die Bezirksliga?
Das werden wir sehen. Erstmal besser.
Oh, das war jetzt aber eine Fußballer.
Erstmal besser.
Er kann auch Floskeln.
Darf ich auch.
Die erste Floskel heute.
Naja, im Team haben wir gesagt, wir wollen die Champions League gewinnen.
Das ist natürlich.
Aber
HSV, da kommt der HSV.
So ist es. Nein, also, es ist wichtig. Wir haben jetzt gerade einen guten Start gehabt in der Saison, besser als letzte Saison. Und ich glaube, dass wir auch besser als letzte Saison erstmal festhalten müssen. In der Liga ist das unfassbar schwer einzuschätzen. Ja, aber natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen. Und jedes Spiel, was wir verlieren, wurmt uns. Haben wir so ein Phrasenschwein?
Ja, ich wollte gerade sagen, das haben wir noch nicht eingeführt.
Und wer kriegt das am Ende, ist die Frage.
Ja.
Wir könnten also als Verein spenden immer
Sascha
gerne
Schulz
gesehen.
Sascha Schulz zeigt auf sich, unser Techniker, der Mann, der am wenigsten sagt hier.
Und du spendest
aber
das
doch
dann
ganz
Eintracht,
Wichtiges.
Ne? Wir können jederzeit... So, ich habe so viele Ideen, was wir alles machen können damit.
Daumen gehen hoch.
Mädchenfußball, bevor wir jetzt weiterkommen oder weitergehen und wir wollen natürlich nicht nur über deine Männermannschaft sprechen, sondern als ob man vom Jugend oder der Juniorinnen, was ist da das Ziel in dieser Saison noch sportlich von den Mannschaften, die du gerade betreust? Jetzt ist mein Zettel, auf den ich nie geguckt habe, runtergefallen, also lassen wir ihn einfach liegen.
Kann ein bisschen abgucken. bei den Juniorinnen ist für mich mega spannend, gerade diesen Übergang. Wir haben ja eine MSG, eine Mädchenspielgemeinschaft, erst ab den C-Mädchen.
Genau.
Das heißt, vorher sind die D-Mädchen sozusagen von Riedling und Erbsdorf noch Konkurrentinnen von uns und tatsächlich auch meistens die einzigen Konkurrentinnen. Die Liga besteht im Moment in den D-Mädchen tatsächlich aus 2 Eintracht-Mannschaften und 2 Erbsdorf-Riedling-Mannschaften, die sich gegenseitig einfach immer sind. Kurze Auswärtsfahrten, das ist einfach.
Ja, gut,
es ist natürlich ist ärgerlich blöd. Und schade. Die einzige Mannschaft, die da noch zwischendrin war, hat sich jetzt abgemeldet und das ist einfach schade.
Ja.
So, vor allem als Obmann und auch als Organisation mit Roman Kradex zusammen machen wir das ja, versuchen wir das, aber es ist einfach schade, dass es da keinen Wettbewerb gibt. Mhm. Ich kann aber natürlich, oder man kann auch natürlich nachvollziehen, dass andere Vereine von weiter her nicht dieses Niveau zum Beispiel, was jetzt gerade hier in Lüneburg herrscht, kommen möchten, sich vielleicht eine Klatsche abholen wollen und dann wieder zurückfahren, als Beispiel. Das dann ist im Jugendfußball natürlich unangenehmer als...
Fahrt ihr auf Turniere, um mal andere Gegner zu haben? Oder wie macht ihr da, wie löst ihr das?
Ja, es gibt ja dann noch die Hallenmeisterschaften. Dann am Ende der Saison gibt es die Möglichkeit, noch weitere Wege zu gehen, Mannschaften aus anderen Bereichen zu kennen. Natürlich Freundschaftsspiele oder natürlich auch Pokal oder Turniere natürlich. Aber das, ja, der Ligabetrieb ist natürlich der Alltag sozusagen. Und da trifft man dann immer die gleichen Mannschaften. Im C-Juniorinnen-Bereich sind wir gerade sehr, sehr zufrieden, weil unsere U15 steht ganz oben, die U14 steht auf dem zweiten Platz in derselben Liga und auch die unsere C3 im gleichen Altersbereich macht sich gerade sehr gut. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Übergang gut geklappt hat. Mhm. Natürlich ist es, wenn man drei Mannschaften oder zwei Mannschaften zusammenlegt oder Vereine zusammenführt, immer ein bisschen mit Arbeit verbunden und Kopfschmerz, aber das kriegen wir in den meisten Fällen ganz gut hin und im B-Bereich läuft es auch.
Wollte ich gerade sagen, da seid ihr ja sehr stark, gerade was diese jetzige Saison angeht.
Die U17 hat es bis jetzt auch einen super guten Start erwischt. Da sind auch die Mädchen, die ich trainiert habe, mit drin. Das macht besonders viel Spaß, da jedes Wochenende zu sehen, wer sich da so gut macht. Außerdem haben wir jetzt die ersten Mädchen, die aus der MSG in die Damen hochgegangen sind, beziehungsweise nicht die ersten, aber viele schon, die jetzt oben sind und in den Damen auch schon ihre Spielzeiten bekommen. Das ist schon cool, wenn man sich das anguckt.
Das heißt, die wechseln dann auch wieder, also zu ihrem Heimatverein dann zurück?
Im Zweifel ja, aber es geht auch anders. Also wenn sie in einer anderen Mannschaft, bis jetzt hat es sich abgewechselt, dass es so passt.
Das ist ja auch eigentlich ganz gut, dass ihr dann immer wieder Nachwuchs für den Damenbereich dann kriegt, ne?
Und wir haben nur jetzt, natürlich muss man dazu sagen, dass im Frauenfußball gibt es ja keine A-Juniorinnen. Mhm. Das heißt, die Altersstruktur und der Schritt in die Damen ist nochmal ein bisschen nicht so abgefedert wie mit einer A-Jugend im Herrenbereich oder im Jugendbereich. Ja. Und das merkt man, glaube ich, schon. Also es hat jetzt bis jetzt noch keine Jugendspielerin, haben wir direkt in die Oberliga-Damen oder in die Landesliga-Damen geschickt.
Ne? Also, das heißt, die gehen dann in die dritte oder
zum Beispiel in die dritte oder in die zweite. Wir jetzt schon MSG-Spielerinnen, ehemalige MSG-Spielerinnen und auch aktuelle MSG-Spielerinnen, die ja schon mal da aushelfen können als 2008erinnen. Mhm. Haben wir da schon gehabt, sowohl bei Briedling als auch bei Eintracht. So sieht es bei unseren Mädels im Moment aus.
Also gut, das hört sich alles sehr positiv
an. Ja, mega. Und auch in den jüngeren Jahrgängen bei den F-Mädchen habe ich gerade ganz, ganz viele Anmeldungen eingetippt. Die Bambinis haben immer eine Warteliste, also wir können uns da sehr glücklich schätzen.
Wow. Und dann ist die Platzfrage noch irgendwas. Ich meine, das würde jetzt, wir sind schon fast eine Stunde dabei, wenn wir noch über die Plätze reden, aber es sind natürlich mit drei Plätzen, die ihr habt, seid ihr irgendwann wahrscheinlich zu und könnt gar nicht mehr
Mannschaften melden. Ja, wir haben ja mit Ödeme noch die Möglichkeit, einen vierten Platz zu nutzen. Und wir haben jetzt ja gerade in Eigenarbeit den D-Platz, also den ehemaligen Tennisplatz, umgemodelt zu einem Rasenplatz. Das heißt, wir sind jetzt bei, sagen wir mal, 4,5
Plätzen. Ach, ist da jetzt Rasen drauf?
Ja,
okay.
Ja.
Ah, okay. Das wäre eigentlich perfekt, einen Kunstrasenplatz da übrigens zu haben.
Ja, und dann kommen wir zur Geldfrage. Es ist unfassbar frustrierend, aber man hat super viele Ideen, aber ohne Spenden und Menschen, die helfen, geht es einfach nicht. Und natürlich würde uns ein Kunstrasenplatz extrem entlasten, aber
womit für ganz Lüneburg, das ist ja
sollte man das.
Für mich ist da die Politik gefordert, aber das auch das würde jetzt den Rahmen wieder sprengen. Aber Menschen dauerhaft zum Sport zu bringen, muss man ein bisschen Geld auch als Stadt und Kommune in die Hand nehmen. Und da wäre nicht nur ein Kunstrasenplatz wichtig, sondern für viele Stadtvereine wäre da ein Kunstrasenplatz wichtig. Mir widerspricht niemand. Das ist ja auch mal schön.
Ich könnte noch jubeln und sagen, egal wie, aber es würde helfen. Ja, dann natürlich, wir versuchen jetzt gerade so ein bisschen in die Richtung Nachhaltigkeit zu lenken. Und ich glaube, da gibt es dann ja auch viele Diskussionen.
Ganz viele Punkte.
Mit Kork, Sand, was auch immer da gerade der Stand ist. Wir haben jetzt gerade versucht, wir zumindest, dass Eintracht da immer besser wird mit den Mehrwegbechern, die wir letztes Jahr bekommen haben, von der Sparkasse gesponsert, dass wir beim Budenzauber, und die nutzen wir jetzt überall, bei jedem Heimspiel, bei jeder Veranstaltung, das ist schon mal ein Schritt, aber es gibt natürlich so viel zu tun. Ja.
Stimmt, Budenzauber, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ne? Wir sind jetzt fast schon bei einer Stunde und haben noch gar nicht, der Budenzauber, den wird es aber 2024 wieder geben mit zwei Turnieren, die Männer und die Frauen, und jeweils
wir sind dran.
Zwischen Weihnachten und Neujahr brauchen sich die Leute nichts vorzunehmen.
Auf jeden
müssen
Fall.
Müssen früh da sein, weil dann sonst in Ödeme die Halle wieder irgendwann abgeschlossen wird, weil
zu
die offiziellen
so ist es.
Zahlen an Zuschauern nicht mehr.
Ja. Ich bin, ich starte sozusagen mit meiner gestrigen Abgabe meiner Hausarbeiten in die Organisation.
Okay, du bist da auch wieder voll mit involviert und Aber viele, ja, du hast viele Helfer und Helferinnen.
Ich habe Menschen, ja, die Lust haben zu unterstützen und sehr die mitziehen und Lust haben, das Event wieder, weil es für uns einfach ein mega Vereinsevent ist. Also ja, es geht ja nicht unbedingt darum, dass natürlich freuen wir uns, dass wir den Menschen das bieten können, aber es ist für einen Verein, innerhalb des Vereins, fürs Vereinsgefüge ein Mega-Event.
Ja, aber auch für die Leute zwischen Weihnachten und Neujahr ist es normal, dass man zum Budenzauber der Eintracht geht und Fußball guckt und das gehört zu Lüneburg dazu. Also das, und deswegen ist es gut, dass ihr das.
Das habe ich auch gelernt, ja.
Sehr schön. Hast du schnell und gut gelernt mit deinen 24 bis 25 Jahren.
Jonas, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Sehr, sehr beeindruckendes Gespräch. Sehr, sehr beeindruckend, was du uns alles erzählt hast, was du machst, was du noch machen möchtest. Und an der Stelle vielleicht ein Satz von mir. Hätte ich Kinder, würde ich ihnen wünschen, wir hätten einen Lehrer, der so viel Positives und Soziales ausstrahlt wie du.
Wärst du denn eigentlich, wenn ich das kurz einhaken darf, Grundschullehrer oder?
Ich bin die Sekundarstufe 1. Also das heißt, hier in der integrierte Gesamtschule, hier in der Nähe ist
IGS.
Die meisten IGS, genau. Ich arbeite auch gerade an der Grundschule, aber ich mag beides super gerne. Und
zum Abschluss geben wir dir nochmal ein bisschen Zeit, eine Veranstaltung anzukündigen, die dir, euch als SV Eintracht, am Herzen liegen könnte, wie wir glauben.
Ich schlage vor, Sie sehen sich das mal an.
Ja, wir haben am Samstag, den 22.09. unser nächstes Heimspiel.
Samstag? Hast du Samstag gesagt?
Ich habe Samstag gesagt.
Ist aber Sonntag.
Den Sonntag, weil wir drüber gesprochen haben.
Genau.
Gegen den OSV, das nächste Heimspiel um 15 Uhr auf unserer Burg Siegfried-Körner-Stadion.
Und das ist dann, warte mal ganz kurz, das ist Spitzenspiel dann, ne?
Das ist Spitzenspiel.
Erster gegen Vierter dann, ne?
Weiter.
Zweiter gegen Vierter.
Und OSV ist immer ein tolles Duell.
Ja?
Ja.
Habt ihr ein gutes Verhältnis zu den Ochtmüssern?
Würde ich sagen.
Gut.
Ja, und dann haben wir noch das U17-Spiel von unserer MSG. Die spielen dann aber Samstag in der Niedersachsenliga, an der Clausewitzstraße um 17 Uhr gegen Hannover 96.
Das ist in der Akademie auf Platz 4, glaube ich. Da wird auf Kunstrasen übrigens gespielt. Also falls es ein Lüneburger Politiker hier hört, in Hannover gibt es etliche Kunstrasen.
Wenn man ist so informiert.
Aber das, und wie euer einer der Trainer Roman Kalex sagte heute, dass sie große Chancen haben, die Mädels erstmals da mit zu punkten. In den letzten Jahren gab es immer sehr torreiche Spiele und diesmal ist die Mannschaft ja sehr abwehrstark und also die MSG, eure Mannschaft, und errechnet sich da schon etwas aus.
Jetzt haben wir auch noch einen weiteren Zauberfuß in unseren Reihen.
Genau, das war die heutige Wahl. Wir nehmen am Dienstag auf und es ist die dritte Spielerin, glaube ich, schon von eurer MSG, die Zauberfuß geworden ist.
Glaube ich.
Die dritte. Naja gut, wenn man den ehemaligen noch mit reinnimmt. Ne?
Genau. Ja. Und jetzt darf ich dich verbessern, wir nehmen am Montag auf.
Ist heute Montag? Ja, heute ist Montag. Oh, Mensch, das 24, 25, Montag, Dienstag. Ja, stimmt. Und die, das ist natürlich richtig. Aber sag nochmal den Namen des Zauberfußes. Sie hat 4 von den 8 Saisontoren geschossen. Sie hat jetzt beim 2-0 gegen Lehndorf das 1-0 erzielt und den Elfmeter zum 2-0 herausgeholt, beziehungsweise wurde gefoult im 16er. Ihr Name ist?
Naima Hedge.
Ja. Und sie hat sogar Nico Hübner geschlagen, der beim LSK auch starkes Spiel gemacht hat. Und man merkt, eure Vereinsvernetzungen funktionieren immer gut, wenn es Spielerinnen von euch, von den Vereinen gibt, dass immer sehr viel Stimmen dann dabei rauskommen. So soll es sein. Jetzt habe ich überzogen, wir haben überzogen, wir sind über eine Stunde, ich bin schuld, ich nehme das auf mich. Es hat sich jede Sekunde gelohnt, wie ich finde, Jonas.
Keine Sekunde zu früh.
Genau.
Danke, dass du da warst. Weiterhin so viel Tatendrang, weiterhin viel Erfolg mit der SV Eintracht.
Wirst du denn am Wochenende im Tor spielen oder auf dem Feld? Weißt du das schon?
Ne, das werden die Gegner. Die Gegner. Der Trainer entscheidet
natürlich. Ach, ich dachte immer nur, dass du Ersatzkeeper quasi.
Ich bin das Ersatzkeeper. Ich werde draußen spielen dürfen.
Spielst du lieber draußen eigentlich?
Oder natürlich. Ja. Auf jeden Fall. Ich mache das auch super gerne, mir mal die Challenge zu stellen. Aber,
Aber hast du denn früher im Tor gespielt? Oder
ich habe höchstens mal ausgeholfen irgendwie, aber nicht wirklich mal gesagt. Ich bin jetzt Torwart. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ich könnte noch super viel weiterreden.
Ja, das könnten wir auch. Also ich glaube, auch wenn dieses Mikrofon gleich aus ist und Sascha uns den Saft abdreht, dann werden wir noch ein bisschen weiter erzählen. Und Das hören Sie dann im Deluxe-Teil, würde Kurt Krömer jetzt sagen, aber das gibt es hier natürlich nicht. Weil
im Making-of.
Ja, wir sind nicht im Bezahlmodus.
Die mitlaufende Kamera.
Die mitlaufende Kamera, die Live-Übertragung beziehungsweise die Abrufe auf YouTube, genau. Ja, gut. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Podcast, der So-Podcast mit Jonas Pritschau. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und dabei geblieben seid. Und vielen Dank, dass ihr wiederkommt in 2 Wochen, wenn es dann wieder heißt, der So-Podcast ist on air. Bis dahin, schaut Sport, macht Sport und denkt immer dran, es lebe der Sport.
Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr Themenwünsche oder Vorschläge, wer unser nächster Gast sein könnte? Wir freuen uns über euer Feedback per Mail an podcast@landeszeitung.de.